Mein Magen knurrt.
Das hast du Hunger doch?
Nee, aber ich glaube, es ist jetzt wie ich sitze. Es ist so. Keine Ahnung.
Es ist lustig, dass der sich ab und zu meldet. So, aber hast du das schon mal gehört, als du das geschnitten hast, dass der Magen geknurrt hat?
Kann ich nicht hundertprozentig mit Ja oder mit Nein beantworten.
Ich möchte mich doch nichts festhalten.
Okay, wir fangen an. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot Folge 41. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen in einer Stadt in Berlin. Wir sind auf dem Sofa von Maxi, die ist neben mir. Hallo.
Hallo. Sonst, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte man es nicht geglaubt, ne?
Nee, man denkt erst, du bist da, wenn man dich hört.
Ja, genau. Wo sind wir? Wir sind beide in einer Stadt. Das ist ja so lustig, dass wir uns jetzt langsam so ein bisschen von unserem Ferngespräch verabschieden müssen, weil du jetzt wirklich hier bist.
Es war viel los. Wir haben uns auch gestern schon gesehen.
Ja, genau. Wir haben neue Fotos gemacht. Vielleicht sind die, wenn ihr diese Folge hört, auch schon online zu bewundern gewesen. Weiß ich noch nicht. Aber ihr hört ja vielleicht jetzt auch schon unseren neuen Jingle. Und diesen tollen Jingle, den hat uns der Chris zusammengebastelt. Bei dem möchten wir uns hier gerne nochmal herzlich bedanken. Danke, Chris Sommer, für unseren tollen neuen Remix-Jingle. Ich finde den richtig cool.
Ja, genau.
Er macht mich gut gelaunt. Und checkt alle mal, wenn ihr Lust habt, Bobble Beats auf Instagram aus. Das ist eine große Freude, auf jeden Fall.
Ich hoffe auch, genau, schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr den Jingle findet. Ich weiß, es ist vielleicht eine große Veränderung, aber genau, gebt ihm, also entweder seid ihr Fan erster Stunde oder ihr werdet auf jeden Fall noch Fan.
Genau.
Das ist, genau. Aber der alte Jingle, wir sind jetzt erwachsen, wir müssen jetzt mal, den habe ich damals irgendwie so zusammengeschustert. Wir müssen jetzt mal ein bisschen professioneller.
Also der Jingle war super, aber ja, der war so ein bisschen zusammengeschnippelt. Du hast den einfach mega gut geschnitten. Das hat mir keiner geglaubt, wenn ich gesagt habe, den hat die Alice einfach so zusammengebastelt. Das war richtig gut. Ja. Wie ich dich auch so gefragt habe, so, wie hast du das eigentlich gemacht? Und du so, ja, so ein bisschen Rhythmusgefühl braucht man schon. Und dann hast du so vorgemacht, wie du so gewippt hast. An dir ist offenbar doch eine Produzentin verloren gegangen.
Ich weiß es nicht, so weit würde ich nicht gehen. Aber genau, jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen Jingle.
Genau, und wir mögen ihn sehr, deswegen seid lieb. Das ist mein Appell.
Seid lieb, genau. Apropos seid lieb, ist es gar nicht, ist es ein guter Übergang?
Ja, voll, ich finde es mega.
Kannst du bitte diesen Übergang erklären? Ich habe ihn gerade nicht mehr.
Apropos, ich habe ihn angefangen, aber weiß nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Das ist gut. Apropos seid lieb. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute über Menschen sprechen wollen, die nicht so lieb sind, in Beziehungen nämlich. Okay. Und Dankeschön. Und uns ist was aufgefallen. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es eigentlich schon seit wir früher Medien wie Filme und Serien und sowas konsumiert haben, also dieses, dass es damals schon irgendwie problematische Beziehungsnarrative von romantischer Liebe gab, aber das ist bis heute nicht weggegangen und eher ist es so ein bisschen so, dass uns bestimmte Sachen aufgefallen sind, die sich sogar noch ein bisschen verändert und verstärkt haben und wir wollen heute über unter anderem toxische Beziehungen reden, vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, wie man diese erkennt, aber auch über die Vorstellungen von romantischer Liebe, die uns in Hollywood-Filmen und sowas vermittelt wird, die aber gleichzeitig auch schon Anzeichen einer abusive relationship propagieren.
Absolut, ja. Weil uns dann auch aufgefallen ist, dass wir so viele Menschen kennen und auch selber schon Erfahrungen damit gemacht haben, was so übergriffiges und auch ja emotional manipulierendes Verhalten innerhalb von Beziehungen angeht. Und ich mir sicher bin, dass viele Menschen das einfach so aushalten, weil sie immer wieder dieses Bild sehen, wie man sich in einer Beziehung verhalten muss. Das sieht man immer wieder in Filmen. Und vor allen Dingen, ich meine, das läuft immer so mit in unseren Folgen. Also zum Beispiel haben wir schon öfter 50 Shades of Grey angesprochen, schon öfter auf Twilight hingewiesen. Aber diesmal wollen wir es jetzt mal nochmal wirklich mal eine Lupe draufhalten und mal wirklich Tacheles reden oder das ernst nehmen. Weil ich mir sicher bin, dass immer noch viele Menschen in toxischen Beziehungen sind und sich nicht sicher sind, dass das toxische Beziehungen sind oder sich irgendwie schon einfach damit abgefunden haben und immer wieder denken, das ist halt Liebe, weil sie es immer wieder bewiesen kriegen.
Genau, ich möchte an der Stelle auch einen lieben Gruß an die liebe Ines Agnoli von Besser als Sex rausschicken. Die haben nämlich auch letztes Jahr irgendwann eine Folge schon gemacht, wo Ines von ihrer eigenen toxischen Beziehung erzählt hat, worauf sie, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen hat. Und das hat mir auch nochmal so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich wusste das zwar auch, ich wusste, dass viele Menschen sich da gerade drin befinden, auch schon aus dem Grund, weil ich das selber von Freundinnen kenne und weil ich selber auch weiß, wie schnell solche Muster entstehen können und dass es ein reges Realitätschecken in Beziehungen bedarf, um auch wirklich sicherzugehen, dass da nichts passiert, was irgendwie über eigene Grenzen hinausgeht. Ja, und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir das nochmal aufgreifen. Und als wir überlegt haben, darüber zu sprechen, warst du ja auch direkt so, hey, ja, da bin ich an Bord. Also es gibt natürlich auch wieder neuere, jüngere Filmbeispiele als Twilight und 50 Shades of Grey, über die wir auch gleich noch so ein bisschen sprechen können. Was ich aber total interessant und wichtig finde, ist, dass als wir zum Beispiel früher so Teenie-Filme geguckt haben, ne, da gab es ja schon viele so Handlungsnarrative oder Handlungsstränge, die auch durchaus problematisch sind, wie zum Beispiel so dieses Glorifizieren von Stalking oder ein Mann sucht sich einfach eine Frau aus, entscheidet, das ist die eine und der setzt sich dann dafür ein und der ganze Film geht darum, wie er sie rumkriegt, sozusagen. Was aber seit 50 Shades of Grey und Twilight dazu gekommen ist, ist halt auch dieses krasse Kontrollieren. Ne? Mhm. Also dieses Regeln aufstellen, Dinge verbieten und das halt zu glorifizieren. Ne? Und das birgt einfach auch so eine riesige Gefahr, weil es auch einfach unfassbar erfolgreiche Filme sind.
Like Twilight, Erica set her novels in Seattle. Young, virginal Anastasia meets Christian Grey, rich, powerful, handsome. Anna is asked to become his submissive sex partner and to surrender herself to his rules on what to eat, what to wear and even drive.
Vielleicht für Leute, die einfach nicht genau wissen, was jetzt abusive relationship oder toxische Beziehung, was das überhaupt heißt, wollte ich nochmal klarstellen, weil ich glaube, man denkt, toxische Beziehungen oder abusive relationships fängt erst an, wenn es tatsächlich um physische Gewalt geht. Dann ist man erst in einer Beziehung, die einen wirklich irgendwie traumatisieren kann. Mhm. Aber die Sache ist, dass das schon sehr viel früher losgeht und dass eigentlich auch oft bei Beziehungen, wo es tatsächlich physische Gewalt vorkommt, auch eine emotionale Manipulation eigentlich vorausgeht oder begleitet. Und manchmal bleibt es nur bei dieser emotionalen Manipulation. Und das kann halt sowas sein, dass man sich isoliert, dass man sich halt völlig irgendwie in diese Beziehung gefangen fühlt auch oder auch das Gefühl hat, man kann nicht mehr ohne diese Beziehung. Also diese Dynamiken, die analysieren wir alle nochmal genauer, aber man sollte das einfach durchaus ernst nehmen, dass Beziehungen, wo es nicht direkte Gewalt gibt, aber doch sehr gewaltvoll sein können und auch traumatisch sein können.
Absolut, absolut. Das ist ein total wichtiger Punkt. Und ich denke, dass wir uns heute auch auf diesen emotionalen, manipulativen, diese Misshandlung in einer Beziehung konzentrieren werden. Das ist ein bisschen wie bei der Call-Out-Folge, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt nicht auf die Verbrechen ein, die literally Verbrechen sind, so, wo man nichts dran zu rütteln hat, sondern dass wir sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Zwischentöne, ne? Und wie du gerade ja sehr, sehr treffend gesagt hast, so diese Sachen können verschwimmen, können aber auch ohne jegliche körperliche Gewalt schon sehr traumatisch sein, um das nochmal zu bestätigen. Und das ist durchaus was einem auch manchmal erst im Nachhinein klar werden kann, ne? Ja. Also ganz oft.
Genau deshalb wollen wir hier eine Triggerwarnung aussprechen für die Menschen, die vielleicht sich sowas nicht anhören kann. Wir reden über viele vielleicht retraumatisierende Mechanismen in Beziehungen.
Und was ich daran auch so spannend finde, ist halt, dass ich, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, wo man nach außen sagen würde, das ist irgendwie alles so in Anführungsstrichen normal, was ist schon normal, aber es sind irgendwie einfach, es sind Beziehungen, es sind alltägliche Beziehungen, dann ist mir das schon oft aufgefallen, wie schnell doch so bestimmte Dinge sich einschleichen, wo man dachte, hä, das würde doch bei der Person nie passieren oder bei den beiden Personen. Ne? Also es ist einfach sehr krass, wie stark sich Grenzen verschieben lassen, wenn zwei Menschen ineinander verliebt sind oder eine Beziehung führen und man einfach das Gefühl hat, okay, es wird halt auch oft vermittelt so, halt dich an deiner Liebe fest, kämpf für deine Liebe, stick to your man, stand by your man, be a ride or die chick sozusagen. Ihr geht zusammen durch dick und dünn, es lohnt sich für die Liebe zu kämpfen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, da nuanciert zu unterscheiden, wann es ein lohnenswertes Kämpfen ist, ein Zusammenhalt, einander unterstützen und helfen und wann man eben sich selber in Gefahr bringt und die eigenen Grenzen übertritt sozusagen.
Von ganz von Anfang fängt das Problem schon an, wie man so romantische Begegnungen, wie die einfach erzählt werden. Mhm. Also ne, sei es in Märchen oder jetzt in Filmen ist es immer so, dass der weibliche Part, also wir reden jetzt sehr viel über normative heterosexuelle Beziehungen.
Total, ja.
Weil da auch das toxische, ja, aber da kommt das toxische Narrativ auch her. Ja, der Mann ist der einzige aktive Part und die Frau ist eigentlich die ganze Zeit passiv und liebend. Und die Beziehung dreht sich auch mehr oder weniger um den Mann. Und das Einzige, was der Mann quasi machen muss, ist die Frau einfach total toll finden und toller als alle anderen finden. Und kann deshalb auch, weil dem so ist, auch, keine Ahnung, was weiß ich, total ausrasten oder eifersüchtig sein. Das ist alles ein Beweis der Liebe.
Genau, es ist alles ein Beweis der Liebe und es geht einfach einher. Deswegen passt das ja auch, was du gesagt hast mit dem, warum wir uns auf diese Hetero-Beziehungen so konzentrieren, weil das eben sehr stark durch diese Rollenbilder geprägt ist. Also der Mann ist natürlich der kontrollierende, starke Part, der eben unter dem Deckmantel des Beschützens oder des nur des Beste Wollens oder eben unter dem Deckmantel der Liebe zu der einen auserwählten Person, ich tue alles für dich, der darunter eben auch schlimme Dinge tun kann und die werden eben entschuldigt. Und sobald sich diese Rollenkonflikte aufweichen und es nicht mehr so ist, haben wir auch schon eine ganz andere Darstellung von Beziehungen in Filmen. Aber das ist leider eben noch sehr selten. Und ja, wir sehen ja sowieso viel mehr Hetero-Beziehungen im Film dargestellt. Insofern ist es einfach sehr viel leichter, da Beispiele zu finden. Und wir haben ja jetzt schon angefangen, ein bisschen über Twilight und über Fifty Shades of Grey zu sprechen. Was ich so krass finde bei diesen Filmen, was ich auch als interessante Ausgangssituation finde, ist ja auch, dass diese Filme funktionieren durch dieses, ein Mann tritt in ein Leben von einer Frau oder einem Mädchen und sie ist wahnsinnig unsicher.
Ja.
Sie ist total unsicher. Sie hat diverse Komplexe jeglicher Art. Sie ist sehr hübsch, aber sie weiß es nicht. Sie hat keine Ahnung. She's a beauty queen, who doesn't know. Also sie ist einfach total unsicher, hat keinerlei, also keine dargestellte Stärke, ist nicht entscheidungsstark. Und oft findet es in diesen Filmen auch statt, das nur so als Gesamtidee, dass sie dann eine Entwicklung macht, aber nur durch diesen Mann. Und diese Entwicklung wird auch nicht sein, dass sie ganz stark wird und sagt, ich verabschiede mich von dir, ich bin alleine stark. Also in den seltensten Fällen wird es so dargestellt, sondern meistens ist es einfach so, die beiden, dieser Mann macht sie zu einer Person, die sie sonst nie sein könnte, dank ihm.
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
I am.
Genau, und das ist alles so Abenteuer und aufregend. Und dieser Mensch ist, genau, das ist nicht dieses Chaos, was zum Beispiel so ein Edward oder auch so ein Christian Grey in das Leben der Protagonistinnen bringt, ist halt nicht einfach nur absolut crazy Scheiß, den man, wo man sagen soll, hey, hat man keine Zeit für das, sondern es ist Abenteuer und es ist toll und diese, und die Frau kriegt auf jeden Fall auf einmal eine Aufgabe. Und es ist ja auch der Grund, warum sie das so toll findet, ist, weil sie sich eben nicht wohlfühlt und weil sie sich auch nirgendwo zugehörig fühlt. Irgendwann mal, als ich im Urlaub war, war da Fifty Shades of Grey. Ich glaube, ich habe die ersten 100 Seiten gelesen, dann konnte ich es nicht mehr. Aber das, was immer da so beschrieben worden ist, war, sie hat ja immer mit sich selber gesprochen. Also es gab dann immer so diese Passagen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wo sie mit sich selber spricht und immer sagt, oh, du bist so dumm, wie konntest du nur das machen, bla 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 bla, und wie kann er, und dann sagt, macht er ihr irgendein Kompliment und dann heißt es so, was sieht er in mir? Wie kann das sein? Das ist einfach so richtig scheiße.
Kann dieser Mann toll finden.
Genau. Und dann, also das ist schon mal das Erste. Die Grundlage ist, eine Frau soll natürlich super schön sein, aber der Typ soll der Einzige sein, der das checkt und versteht und sie versteht
und sieht
und sie auch toll findet. Das Wichtigste ist auch, dass der Typ die Frau schön findet. Das ist so die erste Kondition 1, Grundlage 1, die schon total beknackt ist und scheiße ist, weil letztendlich so geht es, wenn man immer dieses Prinzessin, the one and only, dieses so, man geht, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, aber so, ich sehe dich und ich krieg meine Augen nicht mehr von dir los und ich starre nur und ich finde dich einfach so toll und ich habe noch nie so eine tolle Frau gesehen, ohne dass man irgendeine einzige Information über diese Person hat. Das ist Liebe. Das ist wahre Liebe. Und oft ist es aber einfach nur creepy behavior, muss man leider sagen.
Ja, genau. Also, es ist einfach stalken. Es ist einfach, er hat sie aus der Ferne schon vor lange beobachtet. Vorwiegend taucht er auch irgendwo auf, wo sie immer hingeht. Als Edward, glaube ich, in ihrem Schlafzimmer.
Nee, erstmal in der Schule.
Erstmal in der Schule, genau. Aber, was ja auch noch dieses toxische Ideal dabei ist ja auch, wir haben ja sowieso schon eine Gesellschaft, die uns Frauen ja oft vermittelt, so nach dem Motto, halt dich fest, weil du wirst nie wieder so jemanden finden. Also wenn wir diesen Hoch-Tief-Status-Unterschied haben, ne, also dass der Frau das ganz unglaublich erscheint, dass dieser tolle Typ, wie Christian Grey, sie toll finden könnte, ne, wie du gerade beschrieben hast, dann haben wir ja schon einen Unterschied im Selbstbewusstsein, also wo sie sich sieht und wo sie ihn verortet. Das heißt, wir haben ja auch schon automatisch eine Abhängigkeit, dass es auch so ein bisschen ist, lass den bloß nie wieder los, so einen kriegst du nie wieder. Ne? Also auch dieses so, weil du als Frau gefühlt als Single ja weniger wert bist, egal wie jung diese Frauen sind in diesem Buch und wie viel Zeit sie haben und egal wie viele Chancen man sowieso immer wieder hat, um neue PartnerInnen kennenzulernen, wird es da ja so quasi als das Nonplusultra beschrieben. Und dadurch ist es ja auch so toxisch, dieses nur er sieht dich so, nur er findet dich so schön, deswegen musst du dich daran auf jeden Fall festhalten und alles dafür tun. So.
Genau. Weil diese Typen sind auch attraktiv und deshalb sind sie so krass. Also die Attraktivität hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun.
Extrem. Ne? Na, für die Männer ist es ja auch ein total, also es ist ja da auch so ein toxisches Ideal, weil die sehen natürlich auch immer total krass aus und nur dadurch, dass die so krass aussehen, ist dieses creepy behavior auch gerechtfertigt. Ja. Ne? Also eine andere Figur in einem anderen Film, die das Gleiche macht, dann wäre es ein Horrorfilm. Ne? Also es ist ja genau das. So, du hast dieses komische irgendwo auftauchen, irgendwo auflauern, einfach ins Leben treten und auch ein erstes Nein nicht als Antwort nehmen. Ne? Also da geht's ja auch schon los. Meistens sieht sie das erstmal nicht, will das nicht hören, will das nicht wissen, will das nicht glauben oder will einfach nicht. Und dann werden wir als Zuschauer davon überzeugt, dass das aber schon romantische Liebe ist oder sie lässt sich darauf ein, obwohl, wie du ja eben gesagt hast, noch nichts stattgefunden hat. Also sie hat einfach auch ganz oft gar keine Zeit, um sich irgendwie zu verlieben, sondern es ist eine Attraction, die uns vorgegaukelt wird zwischen den beiden. Wir haben auch dieses neuere Beispiel eines Films, dieser After Passion, so ein Teenie-Film, der jetzt gerade letztes Jahr draußen war. Ein Riesenerfolg, entstanden aus einer Harry Styles Fanfiction. Warum weiß ich das als 30-jährige Frau? Aber okay. Da haben wir zum Beispiel auch so einen Fall von einer Beziehung, die uns vorgegaukelt wird, wo auch die erste Begegnung irgendwie ist, dass sie aus der Dusche kommt und der Typ sitzt da einfach zufällig im Gemeinschaftsraum in irgendwie so einem College oder so, ne? Highschool, was weiß ich, in so einem Dorm, in so einem Raum, liest da ein Buch, sie kommt raus und sagt irgendwie, kannst du bitte weggehen? Ich glaube, du bist hier falsch.
Excuse me? I think that you're in the wrong room.
I'm in the right room.
Can you please go out into the hall so I can get dressed?
Don't flatter yourself. I'm not looking.
Und er sagt, ich beachte dich gar nicht, es ist mir egal, ich lese hier nur, so nach dem Motto, fühl dich von mir nicht gestört, ich guck dich gar nicht an. Und da ist dann einfach eine Anziehung zwischen den beiden.
Eben noch nicht. Also das ist nämlich, also es gibt unterschiedliche, ich würde das jetzt nochmal unterscheiden. Also es gibt dieses, Edward starrt Bella an und findet sie einfach nur sofort hot und ist irgendwie komisch creepy. Und dann, aber in der ersten Begegnung, ist es dann oft so, dass die erstmal ablehnend sind. Stimmt. Oder erstmal kalt sind. Und das ist halt dieses, auch so ein ganz typisches manipulatives Ding aus toxischen Beziehungen. Diese ambivalenten Signale. Mhm. Dieses, ich finde dich mega heiß, aber eigentlich interessiere ich mich überhaupt nicht für dich. Und das ist bei diesem After Passion, ist es nämlich auch so, dass du halt zuerst diesen Typen hast, der in einer einfach absolut unangebrachten Situation erstmal sie nicht respektiert, weil sie steht da im Handtuch und er liest ein Buch, ist clearly desinteressiert, aber anscheinend respektiert er sie auch nicht, weil jeder normale Mensch, der irgendwie sieht, da kommt gerade jemand aus der Dusche, ist es vielleicht unangebracht, einfach da sitzen zu bleiben, weil man einfach nett ist und jemandem einfach mal eine Privatsphäre gönnen möchte. Ich gönne dir deine Privatsphäre. Genau. Und das macht zum Beispiel auch Christian Grey in 50 Shades of Grey total. Dieses so, ich respektiere überhaupt nicht, was du sagst. Und du musst dich auch gar nicht so toll fühlen, aber ich klebe trotzdem irgendwie an dir.
Ja, klar.
Und dieses komische, ich finde dich total heiß, aber eigentlich bist du auch gar nicht besonders. Das ist halt dieses Weirde, was anscheinend ja Frauen in Fanfiction oder auch in 50 Shades of Grey schon diese Dynamik oft so als total erotisch dargestellt wird.
Er wertet mich ab, aber er will mich heimlich. Aber es ist auch heimlich. Aber er hasst mich, aber er liebt mich. Aber er hasst mich auch. Aber heimlich liebt er mich.
Genau.
Ne?
Und die Frau ist ganz unsicher und unschuldig und ist so, aber nee.
Genau. Und
macht keine Ansage.
Ja, und macht sowieso keine Ansage, das gar nicht, weil das Selbstwertgefühl muss ja niedrig bleiben, damit diese Dynamik ja auch erhalten bleibt. So, diese Frau hat ja auch nicht zig andere. Doch es gibt manchmal dieses, wie bei Twilight ja auch diese zwei Männer, ne? Es gibt auch dieses zwei Männer, streiten sich dann um sie. Diese Traumvorstellung, in Anführungsstrichen, wird uns ja vermittelt sozusagen. Und das haben wir bei After Passion auch so ein bisschen. Und das bestätigt auch den Punkt, den du gerade gesagt hast. Da ist es zum Beispiel auch so, dass dieses Mädchen, die Hauptfigur, hat eigentlich noch voll den netten Freund. Und
bei After Passion.
Genau,
jetzt.
Bei After Passion. Und da,
wenn man es ein bisschen falsch betont, klingt es direkt wie ein Pornofilm.
After Passion, ja. Sorry, habe ich auch schon gedacht. Was soll das? Auf Deutsch heißt der After Passion, glaube ich. Ich glaube, in Englisch heißt der, glaube ich, nur heißt der nur After? I don't know. Egal, ich verrenne mich hier gerade. Auf jeden Fall gibt es da auch diese Geschichte, dass sie noch so einen Highschool-Boyfriend hat oder auf jeden Fall noch einen Boyfriend von woanders, der angeblich total nett ist, ihr best friend in the world. Und dann trifft sie sich mit dem.
Ja.
Und dann sagt aber der heiße Typ, um den es da geht, so, ich bin so sauer, ich gehe nach Hause und zerstöre meine ganze Wohnung. Also er macht
mal
alles kaputt.
Okay, also ich muss es nochmal, hab's noch nicht gecheckt. Die Frau in After Passion, wir haben keinen Namen. Sie heißt
Tessa.
Tessa, okay. Tessa ist auf dem College, hat zu Hause einen Freund und dieser Typ, Harry Styles, Fan-Impersonator. Harden hat einen. Harden ist dieses Arschloch, was irgendwie
nicht haben kann, wenn sie einen Tag, einen Abend Boyfriend in the World abhängt.
Ist der Typ, der das Buch liest und eigentlich ja gar kein Interesse hat.
Genau,
aber anscheinend irgendwann mal doch ein extrem obsessives Interesse hat, so sehr, dass wenn sie eigentlich mit ihrem Freund abhängt, er einfach alles zerstört. Okay.
Genau, seine Wohnung komplett.
Okay.
Er ist so wütend darüber, er kann es nicht ertragen.
Genau. Total romantisch im Film, aber ganz ehrlich, was ist das für eine Geschichte?
Ja.
Was ist das für ein Film?
Ja.
Also warum das gucken sich dann Teenies an und dann heißt es, weil was ja vermittelt wird, ist, der Typ ist ein richtiger Bad Boy.
Ja.
Er ist innerlich zerrissen und liebt mich so sehr, dass er es nicht aushält und deshalb sich nicht kontrollieren kann.
Nein.
Es das ist ja, genau, es ist alles ein Liebesbeweis.
Genau.
Diese absolut, also der Grund, eigentlich müsste der Film dann aufhören und es müsste dann sein, okay Typ, bitte keep away from me, ja, bitte komm nie wieder, ich, ja, will dich überhaupt nie sehen. Ja. Aber dem ist ja nicht so.
Nein, sondern es wird uns halt auch noch als Ideal verkauft. Und
genau, natürlich, Passion.
Passion, it's Passion. Und das Ding ist ja auch, und da kommen wir eigentlich auch schon an einen sehr wichtigen Punkt, es ist halt oft so, dass es ja bei allen diesen Typen so dargestellt wird, so, er hat ein dunkles Geheimnis. Mhm. Nur ich kann ihn knacken. Mhm. Nur ich kann ihn verstehen. Nur ich kann ihn retten. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich früher total so empfunden habe. Ne? Also ich habe das selber ganz oft so gehabt, wenn ich das Gefühl hatte, da ist jemand, der trägt irgendwas mit sich, der strahlt irgendwas aus, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann hat mich das so gereizt und ich habe gedacht, wenn ich da hinkomme, ich kann den bestimmt verstehen, ich kann dem bestimmt helfen und ich bin dann ganz verständnisvoll, nur ich kann dahin. Mhm. Super toxischer Gedanke, weil ganz oft steckt da einfach was, das ganz tief vergraben ist, dass die Leute nicht mit sich selber, die Leute selber sich damit nicht auseinandersetzen und es ist nicht deine Aufgabe, dahin zu gehen und zu sagen, ich räume jetzt deinen Scheiß auf. Ne? So, also gerade wenn du irgendwie jung bist und dich irgendwie gerade erst kennenlernst, dann ist hinter, also ne, ist da oft gar nicht so viel hinter so einem dunklen Geheimnis, was du unbedingt selber lösen solltest. Und was ich halt auch daran so interessant finde, was da ja auch schon hintersteckt, ist so dieses, der liebt mich so sehr, dass er X tut. Und da ist ja ganz viel drin, wie zum Beispiel auch sowas wie, jemand überrascht dich irgendwo, wo du hingegangen bist mit deinen Freundinnen und stellt es irgendwie, das kann total nett sein, aber wenn es dauernd vorkommt und du keinen Abend irgendwo hingehen kannst und der Typ immer irgendwie einfach auftaucht aus dem Nichts, dann fragst du dich auch irgendwann, will der mich vielleicht kontrollieren? Also es ist auch dieses so, er macht sich Sorgen, er will wissen, wo ich bin und deswegen taucht er einfach aus dem Nichts auf und kann das nicht haben, wenn ich irgendwo bin und er das nicht weiß. Es wird ja auch so vermittelt, als wäre das der große Liebesbeweis, so, ne?
Es ist nicht nur dieses, ich raste aus, wenn du weg bist. Also das ist ja schon ein Indikator, dass man einer Frau vermittelt, okay, er kann das nicht ertragen, wenn ich weg bin, weil er eigentlich so getrieben und irgendein dunkles Geheimnis hat. Und deshalb bleibe ich lieber bei ihm. Ich benehme mich lieber so, weil man will das nicht provozieren, ja, in dem anderen Menschen. Ja. Und das ist ja sowas, das gibt es eben in Beziehungen auch wirklich oft. Mhm. Dieses so, okay, ich beuge dem schon vor, damit so ein Ausrasten oder so eine unkontrollierte Eifersucht, die entweder mir oder ihm selber, dass er sich selber irgendwie schadet, vorbeugt. Mhm. Ja. So, und dann, was man auch total oft hat, ist, genau, das kann ich auch leider, ich muss leider immer diese zwei Filme anbringen, weil das halt da einfach so krass ist. Aber es ist ja auch das Witzige, weil zum Beispiel Robert Pattinson, gibt es so eine Compilation, so Robert Pattinson hates Twilight. Und er ist so, er findet es einfach nur kacke.
If Edward was a non-fictional character, you know, he's one of those guys who'd be like an axe-murderer.
He would be an axe-murderer in real life und irgendwie so, warum holt er sich eigentlich so eine junge Frau, der ist 108 Jahre alt?
Did you follow me?
I feel very protective of you.
Nächster Schritt, dass jemand eigentlich absolut kontrollierendes Verhalten als Fürsorge- und Beschützerinstinkt ausgelegt wird. Und das finde ich echt problematisch. Damit hatte ich auch so ein bisschen meine Erfahrungen. Mhm. Zwar jetzt nicht in diesem großen Maße, aber dieses Gefühl, dass man, also mich, ich kenne das auf jeden Fall auch, mit jemandem zusammen zu sein und dann der unbedingt wissen muss, wo du bist, weil der sich sonst so Sorgen macht. Mhm. Also es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, aber man selber ruft die ganze Zeit an oder ist irgendwie oder beantwortet super schnell, weil man weiß, sonst macht sich die andere Person so Sorgen. Und es ist aber eigentlich nichts anderes, also ob die jetzt, ich habe dann auch immer gedacht, okay, die ist ja nicht eifersüchtig. Sie macht sich ja einfach nur Sorgen. Mhm. Und es tut mir leid, dass dieser Mensch irgendwie nicht klarkommt. Und deshalb versuche ich dem vorzubeugen. Und es war aber, genau, und schränke mich selber ein und denke die ganze Zeit für diese Person mit,
ja,
dass sie sich keine Sorgen machen muss.
Voll. Und da steckt nämlich so viel drin, weil einerseits in vielerlei Hinsicht ist es so dieses, du gehst so auf Eierschalen, ne? Also du beugst schon diesem Gespräch vor, was dann kommt, wenn du quasi nicht erreicht wurdest, was du dann nachher irgendwie, wo du dann erklären musst, ich war da und da, ich habe mein Handy liegen lassen, ich hatte es nicht dabei, es war leer, ich habe es nicht gehört, ich war irgendwo. Und ich kenne das auch nicht in dem Maße, so mit diesem Sorgen machen, dass jemand sagt, ich mache mir aber sonst Sorgen, sondern ich kenne das noch aus der Zeit, wo ich auch mit jemandem zusammen war, der sich so immer dann so, also der war so wichtig. Und wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen unterwegs war oder ich saß irgendwo an einer Bar, dann habe ich immer spätestens um 10, 11 so angefangen, mit dem so zu schreiben, ja, wo gehen wir hin, wo treffen wir uns noch, komme ich noch zu dir, kommst du noch zu mir? Und ich konnte eigentlich diese Abende nie genießen, weil dann immer schon so ein Chat nebenher lief und ich auch immer so ein bisschen Angst hatte, was einfach nur Angst so nach dem Motto, streitet man sich jetzt, wenn es jetzt nicht mehr zustande kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nö, ich gehe jetzt einfach nach Hause, so, ich habe gar keinen Bock mehr, quer durch die Stadt zu fahren oder lass lieber morgen treffen oder ich habe meine Arbeitssachen nicht dabei oder was auch immer, dass man immer schon so Sorgen sich macht und so antizipiert für den anderen. Nein, dann könnte er so und so reagieren und deswegen denke ich sozusagen schon voraus. Und was du ja auch so ein bisschen eben beschrieben hast, das ist ja auch so ein, das tut dir dann leid, ne? Also du fängst halt an, durch dieses eigentlich ja doch manipulative Verhalten, was dich dazu bringt, dich zu verändern, als du es eigentlich natürlicherweise tun würdest, dann den anderen, das fängt an, dass der dir leid tut. Und der muss dir aber eigentlich gar nicht leid tun, weil es ist nichts passiert.
Ja, ne? Du hast gar nichts gemacht.
Du hast nichts gemacht, du musst dich nicht entschuldigen. Es ist auch für jeden Menschen in der Beziehung, egal wer es ist, völlig okay, mal ein paar Stunden ohne auf sein Handy zu schauen, einfach einen guten Abend zu haben oder eine gute Zeit zu haben oder in der Nase zu pupeln oder in der Badewanne zu liegen oder ein Buch zu lesen. Alles muss drin sein. Also niemand ist jemand anderem schuldig, permanent auf dem Radar zu sein. Und dieses Kontrollieren ist ja zum Beispiel in einem Film wie 50 Shades of Grey, das ist ja auf die Spitze gebracht. Ich glaube ja, ich habe den Film einmal gesehen, den ersten, ich habe keine Zeile davon gelesen, deswegen weiß ich es nicht, aber ich glaube ganz ehrlich, dass er sie GPS trackt und so.
Ja, ja, genau, sie ist doch mal auf einer Party, genau, sie hat irgendwie, wollte keinen Kontakt, und dann ist er auf einer Party und sie, und das ist nämlich auch immer dieses Ding, dass dann dieses beschützerische Verhalten dann gerechtfertigt wird, weil sie dann wirklich einmal in so einer Gefahrensituation ist.
Ja, genau.
Wo Leute dann vielleicht ihr wirklich was Böses tun wollten. Und ha, zum Glück war der Typ sofort um die Ecke oder hatte ein Heli bereit oder keine Ahnung was, um aus dem Nichts aufzutauchen und den Typen auf die Fresse zu hauen oder irgendwie sie zu beschützen. Gut, dass der Typ das die ganze Zeit gemacht hat, damit sie dann irgendwie dann, also so, dann ist es ja wie so ein, ha, siehste, gut, dass er die ganze Zeit irgendwie wie so ein Creep in jedem, hinter jeder Ecke lauert. Das überträgt so eine richtig, ja, so eine Nachricht, die eben diese toxischen Typen, die ja auch immer vermitteln, dieses so, du könntest in Gefahr sein, dann will ich da sein und so dieses, ich mache mir so Sorgen, weil die Welt so gefährlich ist und jeder dich, dir irgendwie, du darfst niemandem vertrauen oder du kannst niemandem vertrauen, weil alles ist super, also so, die machen dir ja Angst in der Hinsicht mit diesem, ich mache mir so Sorgen. Also auch der Typ, bei dem das bei mir so war, der hat ja auch, wenn ich mich da nicht gemeldet hat, hat er gesagt, ich musste raus, ich war so nervös und ich musste dann erstmal spazieren gehen oder ich konnte nicht schlafen oder so. Also selbst wenn ich gefeiert habe, dann dieses so, ja, dass der nicht schlafen gegangen ist, bevor ich zu Hause war. Und das war halt, dann machst du dir halt voll Stress, weil du einfach denkst so.
Du gehst dann irgendwann nach Hause, ist ja klar.
Ja, ja, weil du einfach denkst so, okay, jetzt,
da wartet, ja, jemand, da wartet auf jemand auf mich. Genau.
Schläft einfach nicht.
Das ist ja blöd. Weißt du, wo das auch so ist mit diesem hinter jeder Ecke lauern und dann passiert irgendwann was? In Spider-Man. Das ist nämlich einfach so, Spider-Man who can fly, obviously. Ist halt einfach hinter jeder Hausecke, bis dann irgendwie Mary Jane oder welche Frau das gerade ist, dann einmal wirklich überfallen wird und dann ist ja natürlich zur Stelle. Wollte ich auch noch mal ganz kurz anmerken. Man findet das nämlich tatsächlich an ganz, ganz, ganz vielen Orten, dieses Narrativ. Und das ist auch der Grund, warum wir da heute drüber sprechen. Und wir haben jetzt schon viele Sachen angesprochen. Ich meine, ganz oft ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei Twilight ist, aber zum Beispiel bei Christian Grey und der Anastasia, heißt sie, glaube ich, ist es so, dass der natürlich auch noch so unfassbar reich ist und ihr so in jeder Hinsicht überlegen ist. Ne? Also so einfach nur ein Typ, zu dem sie aufschaut, in jeder Hinsicht. Und ich frage mich auch immer so ein bisschen so, warum überhaupt erzählen, dass man das wollen soll. Ne? Also es ist ganz oft ja auch nicht jetzt nur in Filmen, sondern auch im echten Leben einfach so, dass man in eine emotionale oder finanzielle oder sonst irgendeine Abhängigkeit kommt und derjenige dich ja auch oder es halt auch Menschen gibt, die dann dich durch Entzug eben der Sache bestrafen. Also ne, ja. So sozusagen, klar, im Worst Case eben durch finanzielle Abhängigkeit, aber auch durch Liebesentzug, was wieder zusammengeht mit diesem heiß-kalt, was du eben beschrieben hast, genau. Ne, dich nicht mehr angucken. Oder was auch gerne gemacht wird, ist ja so Dinge umdrehen. Also du kommst eigentlich an, sagen wir mal, die Situation, die du beschrieben hast, du bist feiern und du kriegst dann irgendwie Stress und gehst vorher von einem Geburtstag, obwohl du eigentlich total gerne da warst. Und dann kommst du vielleicht an und sagst, ey, warum machst du mir so einen Stress? Und dann sagt der andere, ja, ich mache mir ja nur Sorgen. Und am Ende musst du dich entschuldigen. Oder es geht um seine Sorge und seine Probleme. Also ich zum Beispiel habe das auch schon mal erlebt, dass für mich gar kein Raum da war mit Dingen, die mich stören, weil es am Ende immer so war, dass es am Ende eigentlich darum ging, dass es schlecht für ihn war. Also, dass irgendwas ihn gestört hat. Wenn ich irgendwas angesprochen habe, war eigentlich nie der richtige Zeitpunkt so. Also, es gibt eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt, um irgendwann mal mit irgendeinem Belangen anzukommen. Und am Ende musst du sagen, ja, tut mir leid, dass ich dich damit überhaupt belästigt habe, weil das ist ja so wichtig. Also, dein Gefühl ist so wichtig. Und am Ende entschuldigst du dich. Also, es wird halt ganz oft so getwistet, ne?
Dieses Wechseln von Liebe und dann Ablehnung in diesen Filmen, die Frauen ja auch dazu bringt zu sagen, nein, ich will das aber. Also, wenn quasi Edward verschwindet oder Christian Grey irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Ich habe diese Filme leider auch nicht gesehen, aber ich glaube, diese Szenen gibt es, wo es dann so einen Liebesentzug gibt und dann sagt, also so, dann ist es ja so, dass die Frau ganz stark sagt, nein, ich will dich aber, ich will das aber. Mhm. Und somit quasi den Raum bekommt, dass es halt nicht mehr nur manipulative Scheiße ist, sondern die Frau hat ja gesagt, dass sie Bock drauf hat und lässt sich ja selber drauf ein. Weil Edward ja auch sagt, ich möchte dich vor mir beschützen und so weiter. Und ich bin nicht gut für dich, ich lasse dich jetzt mal besser in Ruhe. Du kannst das nicht handeln. So, und dann sagen die, doch, doch. Bitte, bitte, mach weiter. Was aber dann schon, die sind aber ja dann schon in so einer Situation gewesen, die so emotional verwirrend war. Also, dass sie dann in dem Moment denken, so, okay, sie haben was falsch gemacht. Also so, oder es so als Schwäche ausgelegt wird, dieses so, du bist zu schwach für mich.
Ja, ja.
Und dann ist es dieses, nein, ich bin stark genug, ich kann das handeln.
Genau.
So, und das ist,
ich bin ja auch die eine, die dich versteht.
Ja, genau. So, ich rette dich. Ja, auch dieses Tauschen von, Ich kreiere erstmal eine Situation, wo du rausgerettet werden musst. Die Frau ist dann vermeintlich aber doch nicht unterdrückt oder auch ein starker Charakter, weil der Typ ja eigentlich ohne sie nicht könnte.
Ja.
Aber das nennt man einfach auch Co-Abhängigkeit kreieren. Und das ist nicht gut. Das sollte man einfach nicht machen.
Ja, und Stichwort Verwirrung. Du hast gerade was sehr Wichtiges angesprochen. Ich finde das nämlich total krass. Was es da ja doch einfach für Kommunikationsmechanismen gibt, die in solchen Beziehungen eine Rolle spielen. Ne? Also das, wir haben ja hier schon oft Sachen angesprochen wie Gaslighting. Ne? Mhm. Also, dass du zum Beispiel mit deinen Sachen ankommst und du aber immer wieder gespiegelt kriegst, so, das ist nicht so, das habe ich nicht gesagt. Und das ist halt sowas, dass du permanent deine eigene Realität anzweifelst, weil ganz oft gibt's ja nur zwei Zeugen in dieser diesen Situationen und dass du irgendwann dem mehr glaubst als dir selber. Also das, wenn der andere Mensch sagt, das habe ich nicht gesagt, du reißt es aus dem Zusammenhang oder auch gerne, das war nur ein Witz. Ne? Mhm. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass dann sehr verunsichernde oder gemeine Sachen gesagt werden und danach heißt es so, das war halt ein Joke, das habe ich ja nicht so gemeint, das würde ich doch niemals im Ernst zu dir sagen. Mhm. Und man ist so, ja, aber es hat mich trotzdem verletzt, ne? Und dann, ja, dann bist du zu empfindlich, dann ist das dein Problem, dann hast du damit ein Thema. Mhm. Ist halt einfach eine Gesprächsmanipulation, die ich auch schon oft erlebt habe und die auch nicht nur in Beziehungen stattfindet, aber eben die in solchen Beziehungen halt auch ganz viel eine Rolle spielen kann.
Mhm. Also genau, und das ja auch dann wieder einzahlt in dieses dass man nicht stark genug ist oder dass man einfach das nicht gut genug aushält oder gut genug einschätzen kann. Mhm. Also dass man dann ja auch denkt, wenn man quasi, wenn das Gaslighting dann wirkt, man das Gefühl hat, okay, nee, eigentlich, ich muss es irgendwie, ich muss mir ein dickeres Fell zulegen, ich muss irgendwie diese Aggression irgendwie besser ableiten können und ich muss das besser aushalten können, um eine bessere Freundin zu sein. Ja. Und dann geht es wieder darum, dass man an sich selbst arbeitet, genau. Anstatt dass die, dass da, wo die Aggression eigentlich herkommen, dass das sich ändert, sondern dass man einfach nur besser werden muss.
Genau, dass der andere eigentlich an sich arbeiten müsste und nicht du, wie du da das besser aushalten kannst oder dem besser vorweggreifen kannst.
Ja.
Und auch, dass du zum Beispiel immer nur die kaputten oder müden Seiten irgendwie der Person mitbekommst oder die schlecht gelaunten oder die launischen Seiten, dass draußen dieser Mensch ein ganz anderer Mensch bist und du halt irgendwie dich in der Schuld fühlst, denjenigen immer zu unterstützen und immer das auszugleichen, aber das kann niemand leisten und sollte auch niemand leisten. Ne?
Ja.
Und Stichwort Co-Abhängigkeit, wir hatten auch eben, als wir noch mit einer Freundin hier gesessen haben, auch noch ein Beispiel angesprochen, das finde ich nämlich auch so krass, da werden jetzt wahrscheinlich viele sehr die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich finde das so krass bei A Star is Born, da geht es ja im buchstäblichen Sinne um eine Krankheit, da ist ja Bradley Cooper alkoholabhängig, ganz stark, was ich aber an diesem Film so krass finde und warum ich diese Beziehung so wahnsinnig schlimm gezeichnet fand, als ich diesen Film gesehen habe, ist halt wirklich auch wieder dieses Narrativ, wenn ihr euch überlegt, falls ihr diesen Film gesehen habt, was da passiert, also dass die Frau Ellie, gespielt von Lady Gaga, einfach in ihrem Leben abgeholt wird, rausgeholt wird, von einer Sekunde auf die andere ist Bradley Cooper da und sagt einfach, ich hol dich raus, ich bring dich nach Hause, ich mache einen Star aus dir, du schreibst tolle Songs, ich finde dich mega, ich bin hier. Sie hat keine Zeit, sich zu verlieben oder irgendwas dazu zu sagen. Er kommt zu ihr nach Hause, er sitzt da, unterhält sich mit ihrem Vater, reißt sie einfach aus ihrem Leben raus, nimmt sie mit auf Tour, hat diese Alkoholabhängigkeit und das alles wird uns so als wundervoll verkauft, weil er so ein gutes Herz hat und so ein guter Mensch ist angeblich.
Weil er sie zum Star machen kann, weil er auch Macht hat.
Weil er Macht hat, weil er reich ist, weil er älter ist als sie, sehr viel älter. Es ist ein ganz krasser Statusunterschied, ne? Er hat überall, wo die beiden zusammen hingehen, hat er Fans. Alle bewundern ihn, alle suchen seine Nähe. Und es ist ja klar, in diesem Film zumindest, dass sie das möchte, dass sie sich freut, dass sie die Hand, die er ihr reicht, natürlich annimmt. No matter what comes with it, nämlich eine Hölle Menge an Ärger, an Leid, an furchtbarem Leid. Und das eine ist, dass er irgendwie sagt, ja, ich kann was aus dir machen. Er sagt aber auch, du bist die eine und wir haben wieder dieses ganz klare Ding, dass sie nicht gesehen ist und sie sagt, ich bin ein hässliches Entlein, ich kann deswegen auch nicht berühmt werden, weil ich sehe zu schlecht aus. Das ist wirklich das, was im Film gesagt wird und er sagt, ich sehe dich, ich bin hier, für mich bist du perfekt.
Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look.
I think you're beautiful.
Und dann gibt's irgendwann nämlich schon eine Stelle in dem Film, wo er genau das gegen sie verwendet und wo er in einem ganz schlimmen Streit, wenn sie nämlich sozusagen auf Abwägen ist und ihre eigenen Ziele verfolgt und er die nicht für richtig hält oder wir gar nicht wissen, ob das der richtige Weg ist oder nicht, weil wir das gar nicht beurteilen können, weil wir kennen ihr Innenleben auch viel zu wenig. Aber an der Stelle.
Weil sie kein komplexer Charakter ist,
genau,
weil das
weil nicht. Weil sie keine eigenen Entscheidungen trifft und sie nur folgt und sie nur mit dabei ist. Und das an toxischem Verhalten für, also meiner Meinung nach, nicht zu überbieten ist, was dieser Film zeigt. Also er unter dem Deckmantel der romantischen Liebe, des Ideals, was uns gezeigt wird und dem Deckmantel, dass er ja so ein gutes Herz hat, versaut er ihr alles.
Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute in diesen Beziehungen bleiben. Natürlich haben diese Menschen oft natürlich einen guten Kern oder eine tolle Zeit oder man hat man hat irgendwie so Phasen, wo es eben so toll ist und man irgendwie den was ganz Tolles miteinander verbindet. Und dann hält man sich immer, dann geht man immer wieder zu diesem Punkt zurück. Und das machen ja Filme auch so, ne? Dass man irgendwas zeigt, wo es so ganz toll war, wo Menschen, wo jemand ganz großartig war. Und dann, weil man das einmal etabliert hat, darf es dann einfach von da an bergab gehen. So. Und man darf die Leute irgendwie mitreißen in den Abgrund, weil man ja quasi schon einmal eine schöne Situation beschert hat. Und sich dann immer wieder dahin sehnt. Da fällt mir gerade das auch ein aus dieser R. Kelly-Doku, dass die Ex-Frau von R. Kelly auch quasi sagt, sie hat immer wieder gedacht, sie möchte wieder diesen alten R. Kelly vom Anfang haben. Mhm. Dass sie denkt, so, irgendwie, ich habe mich irgendwie falsch verhalten und wenn ich es irgendwie wieder richtig machen kann, dann kommt der wieder. Dann kommt diese Person wieder, an die ich mich verliebt habe. Und das ist, glaube ich, sowas, was halt, also so, ich weiß jetzt nicht, ne, das ist natürlich jetzt ein Far Stretch, aber dass man irgendwie denkt, so, ja, das, weil es, weil irgendwie Bradley Cooper vielleicht am Anfang, weil die irgendwie eine tolle Zeit hatten am Anfang, darf der dann irgendwie total scheiße sein, nur noch.
Sie beleidigen und ihr alles kaputt machen. Ja, und insofern ist dieses Beispiel vielleicht richtig, weil die Mechanismen ja oft ähnlich sind. Egal wie weit man dann geht oder die, wie weit dieserjenige in seinen Verfehlungen und seinen in R. Kellys Fall wahrscheinlich sogar Verbrechen geht, ist es halt wahrscheinlich bei der Frau, haben ähnliche Mechanismen gegriffen, kann man von ausgehen. Mhm. Und ich finde das total krass, weil ich das auch von mir selber kenne, dieses so sich festhalten an irgendwelchen schönen Momenten, die am Anfang waren, weil man immer wieder, gerade wenn du so jung bist, wenn du deine ersten Erfahrungen machst, wenn du irgendwie so, ja, oder eine romantische Geste oder so, ne? Also das wird dir ja auch alles immer wieder verkauft. Wir haben auch schon drüber gesprochen, die große romantische Geste, so der Sternenhimmel, das Geschenk, die Liebe unterm Sternenhimmel, whatever, so, ne? Wir haben uns im Regen geküsst, das ist unser Lied, dass du so das dir zurückwünschst. Und das Leben lehrt dich ja, dass so Momente wiederkommen können mit verschiedenen Menschen. Aber dieses komische Ding von, wir gehen zusammen durch dick und dünn und wir sind egal was, kommt, sind wir eine Einheit und wir müssen uns nur durchkämpfen und es kommen wieder bessere Zeiten. Das ist ja auch was zum Beispiel in Songs immer sehr viel auch angebracht wird. Wahnsinnig viele Songs sind ja so dieses Bonnie und Clyde und nur du und ich. Und alle Filme, oder nicht alle Filme, aber das Narrativ, was wir heute besprechen, was es wahnsinnig oft gibt, die vermitteln uns das. Die vermitteln uns die eine große Liebe, das eine kommt nicht wieder, also halte ich besser fest. Und das sind auch die Songs, ne? Das ist Bonnie und Clyde bis zum Schluss, Loyalität bis zum Ende, weil das ist jetzt das Nonplusultra und da müssen wir dran festhalten. Und witzigerweise in den Songs ist es ja dann auch oft, das gibt es ja in Filmen, aber auch oft bis hin zur realen Kriminalität, die dann irgendwie glorifiziert wird und ja, bloß loyal sein, weil am Ende bist du irgendwie die Gangster-Queen oder was auch immer. Oder du bleibst eben bei diesen Filmen und es wird dir das große, reich beschenkte Happy End wartet am Horizont. Mit der einen Nonplusultra-Liebe.
Genau, oder die Liebe ist auch so toll, dass, keine Ahnung, die gute Frau soll quasi, egal wie, das ist ja eben ein Gangsterfilm oder ein Krimifilm, ist es ja total oft so, dass die Frau halt da bleiben soll, auch wenn eben Leib und Leben gefährdet ist.
Ja, natürlich.
Und die lieber mit dem sterben will, obwohl er die Situation quasi verursacht hat, wo es so übertrieben gefährlich ist, weil er, weiß ich nicht, Drogendealt oder so. Man soll lieber da bleiben, als zu gehen, weil sonst ist man illoyal und eine doofe Schlampe oder so. Also, obwohl es einfach, keine Ahnung, also wir hatten das ja auch bei Breaking Bad.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Breaking Bad damals hier totale Hit- und Erfolgsserie und alle Charaktere super gut geschrieben. Und die Frau von Walter White, Skyler, hat halt eben diesen Mann, der ihr nicht sagt, was los ist, dass er irgendwie krebskrank ist und zum absoluten Drogenboss aufsteigt und hat halt irgendwie diesen Typen, der irgendwie die ganze Atmosphäre, die ganze Ehe ist total verändert und dann findet sie das sogar raus irgendwann. Und dann betrügt sie ihn und verlässt ihn. Ne? Das ist, glaube ich, so zuerst, weil der so emotional abwesend ist, glaube ich, betrügt sie ihn. Und dann am Ende geht sie auch. Das ist halt so die Sache, dass da ein total krasser Backlash war und ein absolutes Unverständnis, wie diese Frau das nur machen kann.
There was once a show about a man who sold methamphetamine, murdered his enemies and lied to his wife. He threatened her, assaulted her, and stole her baby daughter.
I don't accept that. You're my wife.
I'm not your wife. I'm your hostage.
Of course, audiences were overcome with sympathy and righteous anger for this poor woman. Just kidding. They were not.
Genau. Also das habe ich irgendwann mal, ich habe das mal verfolgt. Ich glaube, das war wirklich noch in der Zeit, als ich Breaking Bad auch geguckt habe. Die hat einen so unfassbaren Shitstorm bekommen, diese Schauspielerin sogar. Mhm. Die hat wahnsinnigen Hass bekommen, weil ja Leute offenbar oft die Realität mit sowas nicht unterscheiden können, gefährlich genug. Und was ich so krass finde, du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, aber es findet dieser Betrug statt. Er sagt ihr nicht, dass er krank ist, dass er todkrank ist. Und wir erinnern uns alle, vielleicht die Serie gesehen haben, der Satz, den er immer wieder gesagt hat, bis ganz zum Schluss, und die Serie hatte viele Staffeln. I need to provide for my family. I do it all to provide for my family. Und das sagt er die ganze Zeit. Und wir als Zuschauer haben schon sehr bald eigentlich vermittelt, erzählt bekommen, dass er es schon lange nicht mehr macht, um für seine Familie zu sorgen. Und er hat ja auch diesen Sohn. Und ich finde es so krass, weil Skylar verlässt ihn ganz am Schluss. Ne? Mhm. Sie bleibt die ganze Zeit da und fragt ihn und weint und leidet. Und es gibt auch diese unfassbar gut geschriebenen Szenen, wo es auch schon so an Abuse grenzt und die Grenzen so verschwimmen, weil er wird so kalt, er wird so hart, sie kann ihn nicht mehr greifen. Und du als Zuschauer, also für mich war das total greifbar. Mhm. Und dann am Ende, irgendwann ist es vorbei und die Leute haben sie gehasst, die haben gesagt, die hätte bei ihm bleiben müssen.
Ja. Und ihr Leben ist so verkackt am Ende.
Komplett.
So. Und eben, das ist halt schon in Serien und Filmen, erstens wird das meistens gar nicht so auserzählt. Also Breaking Bad erzählt diese Geschichte ja zu Ende, wie scheiße es am Ende ist. Und zum anderen ist es aber so, dass das einfach real passiert. Wie oft ist es so, dass Frauen irgendwie finanziell abhängig sind von irgendwelchen Typen, die irgendeine Scheiße bauen? Oder weiß ich nicht, wenn man irgendwie mal Geschichten hört über kriminelle Frauen, dass die oft mitmachen bei kriminellen Machenschaften, die initiiert sind von Typen. Das heißt nicht, ich werde es nicht in Schutz nehmen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist halt die Frage, wären die da auch alleine drauf gekommen? Mhm. Also, oder ist es quasi ein Liebesbeweis? Ist es irgendwie, sind die da rein manipuliert worden? Und ich weiß, das ist eh so ein bisschen, dass das oft, dass damit gespielt wird, ne, dass Frauen auch oft auch ausgenutzt wird, dass man sagt so, ja, ich wusste von nichts und so weiter. Und das ist alles problematisch. Ich will das jetzt gar nicht so verherrlichen, aber trotzdem, also Frauen haben so oft, wird ihr Leben ruiniert durch Typen. Ist halt einfach so. Es ärgert mich, dass das dann auch überall in der Popkultur und im Film weiter so promoted wird.
Ja.
Ach, was auch noch ganz schlimm ist, ist dieses Ding, dass man ja nicht gehen soll, weil sich sonst der Typ vielleicht was antut.
Mhm. Ah, ja.
Und das ist ja auch eine typische Drohung oft. Dieses, wenn du gehst, dann weiß ich nicht, was ich machen soll, dann bin ich so verzweifelt, dann kann ich für nichts garantieren.
Ja.
So, und genau, also die Frau, die irgendwie, die in den toughesten, härtesten Situationen dann geht, die ist halt richtig scheiße. Jemand, der an sich denkt und sich selbst rettet, wird immer quasi geframed als, jetzt macht sie alles nur noch schlimmer für den Typen und das geht noch, jetzt geht sie auch. Obwohl man denkt, ja, es ist eigentlich die richtige Entscheidung, warum sollte sie auch bleiben?
Man muss echt, ich muss unweigerlich daran denken, an dieses schlimme Schicksal und wirklich, ich finde es ja so unfassbar traurig an Mac Miller zum Beispiel, der letztes Jahr gestorben ist. Und ich mochte Mac Miller unfassbar gerne und seine Musik und es war offenkundig, dass er ein Drogenproblem hat. Er hatte sehr oft darüber gesprochen und er war ja sehr lange mit Ariana Grande zusammen und die hat ihn dann irgendwann verlassen, aber nach vielen Jahren und die kannten sich sehr gut und sehr lange, schon seit jüngsten Jahren und sie wurde dann erstmal, als er sein Auto zu Schrott gefahren hatte, irgendwann nach der Trennung, wurde sie dafür schon unheimlich angegriffen, so nach dem Motto, du lässt ihn alleine in seiner Drogensucht und dann hatte sie sich sogar an die Presse gewandt und hatte so ein Note geschrieben und meinte so, ich habe das jahrelang versucht, mit seiner Sucht irgendwie klarzukommen. Ich war da und es haben irgendwie auch Freunde von ihm so bestätigt. Aber du musst dir mal überlegen, als er gestorben ist, das habe ich auf Twitter gesehen, da hat der Hashtag getrendet, Ariana killed Mac.
Mhm.
Also die Leute haben sie, weil sie in einer neuen Beziehung war damals mit Pete Davidson und das irgendwie so auch in der Presse so, sie total happy war. Und Mac Miller mutmaßlich an einer Überdosis gestorben ist, wo niemand weiß, was, wie, welche gesundheitliche Vorbelastung er hatte, wie das passiert ist, was er genommen hat. Niemand war dabei und sie ist wochenlang verantwortlich gemacht worden, weil sie sich getrennt hat für seinen Tod.
Ja.
Und es gibt genug Menschen da draußen, die das immer noch glauben.
Ja.
Die immer noch glauben, ja, und weil dann Ariana Grande 9 hatte, hat er sich selber in Anführungsstrichen passiv irgendwie so runtergerockt, dass er daran gestorben ist.
Und ich meine eben, wir wissen überhaupt nichts. Aber selbst wenn das wahr wäre, wäre es immer noch kein Grund, sie dafür verantwortlich zu machen.
Das ist nicht. She had struggled to support him through his addiction for years, saying I have cared for him and tried to support his sobriety and prayed for his balance for years and always will, of course. But shaming, blaming women for a man's inability to keep his together is a very major problem.
Und das sind halt die Geschichten, ja, die wir irgendwie erzählt bekommen. Und eben 50 Shades of Grey, Twilight, absolute Bestseller. Und vor allen Dingen ist es ja auch interessant, weil es ja auch, das ist ja auch noch dieser Aspekt, der jetzt besonders gerade in diesen erotisch anmutenden Geschichten kommt, bei After Passion, bei Twilight, bei 50 Shades of Grey. Ja, das ist einfach so, dass diese Frauen auch bleiben oder so emanzipiert werden, weil sie so guten Sex haben mit diesen Typen und die auch so guten Sex haben, weil sie halt so diese Violence haben, also so, weil sie irgendwie so ein bisschen gewalttätig sind, weil der Sex mit Edward ist, glaube ich, super brutal. Christian, eben bei Christian Grey ist ja auch BDSM. Also so, es ist immer so, oh, ich wurde, also so, ich habe diese,
der
diese.
Sex mit Edward, wie das geht. Ich muss immer an Robert Pattinson.
Ja, es ist ja auch.
Gar kein Podcast, ja klar.
Aber so, genau, aber dieses ganze Sex-Ding, es ist so, also so, der Typ hat echte Issues, aber der Sex ist deshalb, gerade deshalb, so toll. Und deshalb werde ich auch zu dieser neuen Frau, die auf einmal ihre wilde Seite erkennt. Ja. Ist doch so. Und das ist halt auch, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich denke dann manchmal auch so, okay, das sind nämlich auch manchmal Geschichten, als 50 Shades of Grey wurde auch von einer Frau geschrieben, genauso wie Twilight. Und ich weiß nicht, After Passion, wenn das eine Harry Styles Fanfiction ist, wahrscheinlich auch eine Frau geschrieben hat. Und dann denke ich so, okay, das sind halt irgendwie erotische Fantasien und whatever. Ich denke immer so, macht mit euren Fantasien, was ihr wollt, wenn ihr das toll findet. Aber nichtsdestotrotz kann man halt leider, muss man halt leider einfach zugeben, dass das halt, man sich fragt, warum ist das so eine krasse erotische Fantasie? Also was ist, was habt ihr da so erzählt bekommen oder warum wird das, warum hat das so einen Erfolg und warum gibt es so viele Frauen, die das so krass antört, dieser Gedanke?
Ja, vor allen Dingen ist auch die Frage, wenn es eine erotische Fantasie ist, ob man es dann Kindern zeigen muss. Ne?
Also genau, weil es ja bei Teenies ja dann wieder.
Ja, stimmt, und ja, und das ist ja auch genau der Gedanke weiter, warum es, wo wir ja einen toxischen Kreislauf irgendwie aufdecken, der jetzt auch vielleicht ein bisschen zu groß ist, um den irgendwie in dieser Folge komplett zu beleuchten. Aber also erstmal wird es ja dadurch immer wieder einfach reproduziert. Was war zuerst da? Ne? Wir kriegen das zu sehen. Dann ist es das, was unsere Fantasie anregt und dann wollen wir es mehr sehen und dann erzählen wir immer wieder diese Fantasie. Und man muss ja auch dazu sagen, BDSM, möchte ich mal an der Stelle sagen, ist, glaube ich, auch einfach total krass verknüpft mit Riesenvertrauen, mit Codewords, mit Abmachungen, mit Absprachen. Also ich glaube, die BDSM-Szene hat sich an vieler Stelle über Twilight, über 50 Shades of Grey aufgeregt. Ne?
Ja.
Und verständlicherweise ist es eine weirde, verzerrte Darstellung. Und ich glaube, dass das durchaus leider auch wieder was mit Pornografie zu tun hat und mit den Machtverhältnissen, wie sie in den gängigen Mainstream-Pornos eben immer noch dargestellt werden, die, ohne dass wir alle was daran ändern können, ja was mit unseren eigenen Fantasien machen. Also wenn du das immer wieder siehst, dann prägt es ja deine eigene Wahrnehmung, dann prägt es das, was in Filmen dargestellt wird. Porno prägt Popkultur, es prägt das, was in Musikvideos dargestellt wird, es prägt Outfits, es prägt alles, ne? Und
total.
Ich glaube, dass das dann natürlich was mit unseren Fantasien macht, was ja im Prinzip überhaupt nicht schlimm wäre, wenn es da eine größere Ausgeglichenheit unter den Geschlechtern gäbe, unter den Machtverhältnissen, wenn die Pornoindustrie nicht auch so eine ausbeuterische Industrie wäre Und wenn...
Wenn es keine abusive relationships rechtfertigen würde.
Also genau, wenn es das nicht dazu führen würde, dass wir... Ja, und das will ich auch sagen, wenn nichts gegen Fantasien, die verschiedenste Arten von Sex beinhalten, Gewalt und was auch immer, wenn wir alle verstehen würden, dass zu dem einen halt auch das andere gehört. Also dass zu Unterwerfung auch Abwechseln gehört und dass das eine schön sein kann und das andere schön sein kann und dass großes Vertrauen oft in den meisten Fällen guten Sex bedeutet, nicht nur, aber auch. Ja. Und dass niemand etwas tun sollte, was er nicht möchte. So. Ja. Und das ist halt, das finde ich so ein bisschen das Problem, wenn man diese ganzen Filme als Filme für Jugendliche und sehr junges, sehr, sehr, sehr junges Publikum begreift und auch diese Songs, über die wir gesprochen haben. Wir haben das alles auch schon früher konsumiert und ich finde halt schon besorgniserregend und das wollten wir ja auch heute nochmal so ein bisschen betonen, dass dieses Controlletti-Ding, wie ich es jetzt mal nenne, also dieses Kontrollding, dieses Regeln aufstellen, er verbietet dir was. Und das ist Liebe und er will nicht, dass ich das und das habe. Und das habe ich jetzt wirklich.
Und du musst einen Vertrag unterschreiben, ja. Wie bei 50 Shades of Grey, damit du irgendwie nicht verklagst, wenn er Sex mit dir hat. What?
Genau. Oder zum Beispiel, ich habe ja auch in der Vorbereitung diesen Netflix-Film, der mega bekannt war und mega der Erfolg unter Teenies. Den haben, glaube ich, alle Teenies gesehen. Kissing Booth, der auch damit losgeht, dass dieser vermeintlich feministische, emanzipierte Charakter in diesem Film einfach so diesen Typ so heiß findet und so toll und er stellt Regeln auf. Also er sagt so, first of all, when we're dating, also wenn du musst das und das und das und das machen und das ist gut für dich. Und das ist ein Teenie-Film. Also es ist einfach, das sind die Sachen. Und der Typ in diesem Film ist zum Beispiel auch gewalttätig, wenn er trinkt. Und er sagt, bei mir hat keine Therapie geholfen, aber du bist die eine, die mich nicht will und du kannst mich retten. Und dieser Charakter, dieser weibliche Charakter in diesem Film soll emanzipiert sein. Sie sagt sogar manchmal feministische Dinge und das ist die Verpackung, wo ich denke, das ist gefährlich, weißt du, weil wir denken, ach, das ist eine emanzipierte, eine starke Figur, die hat ja eigentlich einen eigenen Willen, aber sobald sie diesem Mann begegnet, der sagt, nur du kannst mich retten, nur du kannst mich aus meiner Gewalttätigkeit befreien, schmeißt sie alles über den Haufen.
Ja.
You're a sadist?
I'm a dominant.
What does that mean?
It means I want you to willingly surrender yourself to me.
Why would I do that?
To please me.
Please you. How?
I have rules. If you follow them, I'll reward you. If you don't, I'll punish you.
What would I get out of this?
Me.
Eben, dass Emanzipation dann irgendwie so falsch dargestellt wird, ne? Ja. Dass man irgendwie sagt, okay, eine Bella, eine Anastasia, heißt sie Anastasia?
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Anastasia.
erst zu tougheren, selbstbewussteren Frauen werden
durch
erotische Unterwerfung und durch diese Beziehung.
Mhm.
Und dass man irgendwie denkt so, this is not how it works, oder auch this is not how it's supposed to work. So, also keine Ahnung, also keine, es ist ja auch also es sollte auf jeden Fall nicht so sein, auch bei Sex sollte keine Abhängigkeit entstehen. Es sollte halt nicht so sein, also es wird ja auch immer so dargestellt, diese, okay, er ist so toll, ich kann nur noch mit ihm schlafen, weil er ist so, oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Und dann denke ich so, das ist auch nicht so. Also, ich weiß nicht, das finde ich auch
Narrativ.
Das find ich echt auch ein schwieriges Narrativ. Schwieriges Narrativ, also für alle Beteiligten. Erstens, so, keine Ahnung, auch wenn Männer das sehen, so, was. Also
how
so,
good can a dick be? I'm just asking for a friend.
Ja, dieses so. Und dann auch, ja, und vor allen Dingen auch so. Und selbst wenn der Sex gut ist, heißt es nicht, dass du irgendwie mit dem zusammen sein musst und für immer irgendwie ihn lieben musst.
Es heißt auch nicht, dass nicht mit jemand anderem der Sex nochmal genauso gut oder besser werden kann.
Ja.
Sei es niemand.
Und das ist ja auch das Schwierige, rauszufinden. So, wann ist es denn zu viel? Und wann bin ich schon irgendwie in einer Beziehung so tief, wann ist sie abusive oder wann schränke ich mich so ein? Weil natürlich, in jeder Beziehung gibt es Konflikte, in jeder Beziehung muss es auch irgendwie möglich sein, dass man irgendwie mal irgendwie keine gute Phase hat und schwach ist und irgendwie, dass man irgendwie sich dann auf das Gegenüber verlassen kann. Und dass man schon mal irgendwie was zusammen durchstehen kann, ohne dass man sofort sagen muss, okay, das ist mir jetzt echt zu anstrengend, ich hau jetzt ab oder du tust mir jetzt echt auf jeden Fall nicht gut, ich gehe jetzt. So, das ist natürlich, bei Freundschaften ist es ja das Gleiche. Also bei einer Beziehung und einer Freundschaft sollte eigentlich kein Unterschied bestehen.
Das finde ich auch. Genau das ist nämlich auch der Punkt, dass, dass es wirklich drauf ankommt. Deswegen habe ich das vorhin auch gesagt mit dem Realitätscheck. Ich finde, das ist halt immer ein Austarieren, ne? Und wenn man einfach merkt, es sei denn, es sind jetzt wirklich große Schicksalsschläge oder irgendwas, was wirklich das Leben dauerhaft beider Personen oder der Person beeinflusst, dann sollte man sich wirklich fragen, macht mich das mehrheitlich unglücklich oder macht mich das mehrheitlich glücklich? Und ich weiß nicht, ob das eine gute Faustregel ist, aber so 55% sollten mehrheitlich okay sein oder sich okay anfühlen. Sonst muss man sich irgendwann fragen, ob man mit diesem Mensch wirklich besser, ob man sich gegenseitig besser macht, ob man mit diesem Menschen besser dran ist. Und es gibt natürlich keine Regeln, aber im Idealfall sollte es natürlich abwechselnd sein, dass jeder darf mal schwach sein, jeder darf auch mal eine schlechte Phase haben, jeder darf auch mal den anderen sozusagen brauchen und Unterstützung brauchen, darauf angewiesen sein, dass der andere vielleicht mal mehr auf ihn eingeht, aber nicht um jeden Preis und nicht auf Dauer und nicht für immer, dass der eine oder die eine immer zurücksteckt und sich klein machen muss und sich nicht gesehen fühlt. Ja. Und wenn du dich total einschränkst und merkst, ich mache überhaupt nichts mehr mit meinen Freunden, ich habe alle meine Hobbys aufgehört, ich darf irgendwelche Dinge nicht tun, weil der andere sonst sauer auf mich wird, ich stecke hier fest, was mache ich eigentlich noch für mich, wie nutze ich meine Zeit, wo will ich hin, habe ich mein eigenes Geld, habe ich mein eigenes Leben, wo stehe ich eigentlich, wenn der andere nicht mehr da wäre, wie würde es mir morgen gehen, würde ich mich freier fühlen? Würde es mir vielleicht besser gehen? Könnte ich Dinge tun, die ich jetzt gerade nicht tun kann? Ich denke, es ist wirklich wichtig, sich ab und zu diese Fragen zu stellen. So. Ja.
Und wenn diese Fragen, diese vielen wichtigen Fragen, die du gerade aufgebaut hast, wenn man die mit eher positiv beantwortet und sagt, also wenn man denkt, stimmt, das ist bei mir so, ich würde mich eigentlich, es ist eine absolute Erleichterung, der Gedanke, dass diese Mensch jetzt irgendwie einem kurz so, wenn er nicht mehr da wäre oder wenn man sich nicht mehr Sorgen machen müsste um den ich habe das und das aufgehört, weil meine Beziehung das sonst nicht ausgehalten hätte und so. Ja, also wenn man sich irgendwie einfach sehr eingeschränkt und isoliert fühlt, möchte ich einfach nur sagen, es gibt ein Leben nach der Beziehung, wirklich. Total. Also und auch wenn man das Gefühl hat, man hat schon alle Freunde in irgendeiner Form verloren oder man hat sich schon so weit isoliert, dass das, dass man das Gefühl hat, diese Person ist die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann. Oder man eben finanziell in einer finanziellen Abhängigkeit ist und das bedeuten würde, massive finanzielle Einbußen, Status geht runter und so weiter. All das kann man durchstehen. Und genau.
Das ist natürlich sehr schwierig, wenn dieses Geldthema dazu kommt.
Absolut, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach.
Oder Kinder und so. Das ist natürlich alles echt schwierig, aber wir möchten natürlich trotzdem
es ist nicht gut machen. Genau, aber trotzdem, nichts rechtfertigt das, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt in dieser Beziehung, die mir irgendwie, die gefährlich ist, die mich auch psychisch irgendwie fertig macht. Genau, man kann da raus.
Und? Wenn ihr jünger seid oder so, dann kann ich auch wirklich nochmal appellieren und damit appelliere ich auch an mein jüngeres Ich. Verabschiedet euch von diesen romantischen Bildern im Kopf, wo ihr denkt, also ganz oft kenne ich das halt, dass man sich in ein Ideal voneinander verliebt, dass man denkt, das ist, wir beide sind aber so toll zusammen, wir sehen so toll aus wie keine anderen oder gefühlt so werde ich nie wieder mit jemandem zusammenpassen, sowas wird mir nie wieder mit irgendwem passieren. Es wird, es kann, wenn ihr dafür Platz macht. So, es kann immer wieder passieren, aber nur, wenn dafür Platz ist. Und es ist einfach ganz wichtig, nicht nur diese Bilder, die uns von außen verkauft werden, für das eine Nonplusultra zu nehmen, sondern Raum zu machen im Kopf und dann auch im Leben dafür, dass immer wieder neue, ganz wunderschöne Sachen passieren können. Ja. Und wenn nicht mit einem Partner, dann auf einmal wieder mit den tollsten FreundInnen, die man hat oder den schönsten Erlebnissen oder den schönsten Reisen, die man macht, die man sonst nicht gemacht hätte.
Das wollte ich nämlich auch, genau, guter Punkt, dass ich nämlich auch denke, also man sollte dann auch lernen, eine Beziehung ist nicht alles. Also eine Beziehung bestimmt nicht, ob man jetzt für immer glücklich oder für immer unglücklich ist. Weil man kann einfach auch eben, es gibt ganz viele Varianten.
Und man braucht keine Beziehung, um glücklich zu sein. Man braucht keine Beziehung im Leben, um wertig zu sein. Dein Beziehungsstatus bestimmt nicht deinen Wert. Ja, weil end the stigma, so. Es ist auch in Ordnung, besser alleine froh zu sein, als in einer Beziehung, die Schrecken ohne Ende bedeutet. Sag ich mal.
Apropos Ende. Ich sage einfach nur immer apropos und dann weiß ich auch nicht wohin. Aber ich will jetzt sagen, wir sind, glaube ich, am Ende.
Ja.
Genau. Ich hoffe, es hat euch zu denken gegeben und es hat euch nicht allzu sehr aufgewühlt. Das muss einfach mal gesagt werden. Wir wollen das einfach nur mal gesagt haben.
Jede Folge. Wir wollen das einfach nur mal besprechen. Deswegen machen wir das hier. Und danke, dass ihr uns dabei zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier bei Feuer und Brot auf dem Channel.
Yes, yes, yes.
Ciao.
Bye, bye. Das war die neue Folge Feuer und Brot.
Erreichen könnt ihr uns unter feuerundbrot@gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss.
Tschüss.